D-Radio Wissen. 100.
Dreimal hat 100 Reporter Dominik Schottner schon geerbt. Von seiner Oma, von seinem Vater und von seinem Großonkel Heinrich. Bei Oma und Vater war die Sache klar. Da gab es nicht viel und viele Erben gab es auch nicht, an die zu verteilen war. Bei Heinrich aber, dem Bruder von Dominiks Opa, da war das anders. Das Erbe kam für Dominik sehr überraschend. Er wusste nicht, dass er erben würde und erst recht nicht was. Aber dann kam eben die Post vom Nachlassgericht und darin ein Testament. Das erste und bisher auch einzige, das Dominik jemals gelesen hat.
Im Januar 2013 ist es soweit. Ich halte mein erstes Testament in den Händen. Nicht meins, sondern das meines Großonkels Heinrich. Er ist wenige Wochen zuvor, im Dezember 2012, gestorben. Einen Tag nach seinem 89. Geburtstag. Das Amtsgericht, bei dem das Testament hinterlegt war, schickt mir drei sogenannte beglaubigte Ablichtungen davon. Jeweils 16 eng beschriebene Seiten, links oben zusammengetackert, auf der letzten Seite zwei krakelige Unterschriften. Kein Siegel, kein Familienwappen, nichts schmückt dieses Dokument. Nur 16 Seiten beschriebenes Papier. Warum liegen die jetzt ausgerechnet auf meinem Tisch? Was habe ich mit Heinrichs Nachlass zu tun?
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Heinrich war der jüngere Bruder meines Opas, der Onkel meiner Mutter. Für mich kein enger Verwandter. Zu Familienfeiern erschien er, wenn überhaupt, erst so ab goldener Hochzeit aufwärts. Offiziell, weil ihm die Fahrerei lästig war. Naja. Wenn er dann mal da war, fühlte ich mich in seiner Nähe immer etwas bedrückt oder unangenehm beeindruckt. Heinrich kam mir immer wuchtig vor, körperlich und charakterlich. Großer Kopf, große Hände, unerschütterliche Statur, eher so Typ Eiche. Ganz anders als mein Opa, sein feingliedriger Bruder. Der war eher eine schlanke Birke.
Heute, den 8. Oktober 2012, erschien vor mir, Johannes Hetschler, Notar mit dem Amtssitz in Pfaffenhofen, Herr Heinrich Gold. Nach seiner Erklärung verwitwet und nicht in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebend. Der Erschienene ist mir persönlich bekannt. Er erklärte mir, mit der Bitte um Beurkundung, seinen letzten Willen mündlich zur Niederschrift wie folgt.
Als ich das Testament zum ersten Mal in die Hand nehme, bin ich gespannt. Ich will wissen, was drin ist, ja, und ich will auch wissen, wie viel für mich drin ist. Denn so viel ich von meiner Mutter weiß, ging es Heinrich finanziell ganz gut. Nur, was heißt gut? Nach ein paar Zeilen lesen halte ich erstmal inne und warte auf einen Anflug von Trauer. Aber nichts. Wieso auch? Heinrich und ich hatten diese Art Nicht-Beziehung, wie sie Verwandte oft haben. Stattdessen macht sich in mir ein anderes Gefühl breit, ein unbekanntes, mächtiges. Ist es Gier oder Neugier?
Ich, Heinrich Gold, geboren am 18. Dezember 1923, bin deutscher Staatsangehöriger. Ich bin weder durch Erbvertrag noch durch gemeinschaftliches Testament gebunden und kann über meinen Nachlass frei verfügen.
Heinrichs Nachlass besteht aus zwei Bankkonten, einem Rentnerauto und einem großen möblierten Haus in einem kleinen Ort in der Holledau, einer ziemlich reichen Gegend nördlich von München. Genau dieses Haus zeigt mir schnell, dass ich als Erbe nicht nur bald ein bisschen mehr Geld, sondern auch mehr Pflichten haben werde.
Sehr geehrter Herr Schottner, für oben genanntes Vorhaben wurde vom Landratsamt eine Baugenehmigung erteilt. Als Nachbar sind Sie am Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.
Mein Großonkel ist kaum einen Monat tot, da meldet sich das Landratsamt per Brief bei mir. Auf dem Grundstück neben dem Haus meines Großonkels soll gebaut werden und da muss ich, der neue Nachbar, mich dazu verhalten. Denn nehme ich das Erbe an, bin ich automatisch Rechtsnachfolger des Erblassers. Mit allen Rechten, aber eben auch Pflichten.
Meine Frau Lore Gold ist am 22.09.2007 gestorben. Die Ehe mit ihr war meine einzige.
Heinrich und mein Opa stammen aus Böhmen, das heute in Tschechien liegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Flucht landen sie in Bayern, fassen Fuß, finden Jobs und Freunde. Mein Opa mehr, Heinrich weniger. Der hängt seiner alten Heimat zeitlebens sehr nach. Vielleicht heiratet er deswegen auch Lore, die kommt auch aus Böhmen. Nur Kinder bekommen die beiden nicht. Lore und Heinrich leben bis an ihr Lebensende in dem großen Haus in der Holledau. Die Gegend ist bekannt für ihren Hopfen und die quer aus den Äckern ragenden Stangen, an denen er wächst. Das ist komischerweise ein Bild, das ich mit Heinrich verbinde. Hopfenstangen in hügeligem Gelände neben der Autobahn. Eine andere seltsame Erinnerung ist die an Wald. Erstaunlich lange, eigentlich sogar bis zur Recherche zu diesem Beitrag, dachte ich, Heinrich sei Förster gewesen. Oberförster, irgendwas Höheres, wo man gut verdient und hinterher gut abgesichert ist. Förster, sagt mir meine Oma, war Heinrich aber gar nicht, sondern Beamter im Forstamt, ein offenbar sehr fleißiger.
Die von mir nachstehend eingesetzten Erben teile ich in zwei Gruppen. Bei der einen Gruppe handelt es sich um Verwandte von mir, bei der anderen um Verwandte meiner Frau. Wie sich diese Gruppen zusammensetzen, wird nachstehend von mir genau bestimmt.
Mit Sicherheit lag es vor allem an Heinrichs Art, dass das hier so komisch formuliert ist. Aber ein wenig auch daran, dass er und Lore keine Kinder hatten. Keine natürlichen Erben, unter denen er das Erbe zu gleichen Teilen hätte splitten können. So muss sich Heinrich entscheiden, wer kriegt wie viel. Er geht dabei genauso akribisch vor, wie er auch als Beamter gearbeitet hat. Mit Verstand, weniger mit dem Herzen.
Die nachstehende Erbeinsetzung treffe ich so, dass die zu der einen Gruppe gehörenden Erben zusammen Erben zu 1/2 Anteil werden. Und die zur anderen Gruppe gehörenden Erben ebenfalls zusammen Erben zu 1/2 Anteil werden.
Heinrich sorgt für Klarheit. Dafür ist ein Testament da, einerseits. Andererseits kann es auch ein Spiegelbild der Beziehungen sein, die der Verfasser Zeit seines Lebens hatte. Menschen, die der Person sehr nahe standen, bekommen mehr als weit entferntere. Das gibt zwar oft Ärger, aber meistens gibt es ja irgendwelche Gründe für die Bevorzugung. Bei meinem Onkel Heinrich vermisse ich das. Er teilt seinen Nachlass unter 24 Personen auf. Der Großteil ist rechtlich Familie, das ist okay. Aber bei 24 Menschen? Wo bleiben denn da die Gefühle? Wo die Liebe? Gab es überhaupt Liebe?
Wenn nachstehend bei den Erben von einer Gruppe die Rede ist, dann sind damit diese beiden Gruppen gemeint.
Meine Oma kennt Heinrich von allen Erben wohl am längsten und am besten. Sie will aber nicht, dass ich unser Gespräch darüber aufnehme, aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Mehrmals wiederholt sie aber sinngemäß, dass sie Probleme mit dem geerbten Geld habe, weil sie und Heinrich nie allzu eng waren. Wie, fragt meine Oma, müssen sich dann erst die anderen Erben fühlen, die Verwandten von Heinrichs Frau Lore? Wer sind die überhaupt? Ich möchte die anderen kennenlernen. Das ist nicht ganz einfach bei 15 Leuten, die verstreut über Deutschland und Österreich leben, zum Teil recht alt sind, keine E-Mail-Adressen haben und nicht im Telefonbuch stehen. Und dann ist da ja noch die Sache an sich. Meine Anfrage könnte man falsch verstehen.
Ja, hallo, Dominik Schottner ist hier. Wir waren vor ein paar Jahren mal Teil derselben Erbengemeinschaft von Onkel Heinrich. Würden Sie darüber vielleicht mit mir für einen Radiobeitrag sprechen?
Okay, die Recherche lief schlecht. Sehr schlecht. Mindestens einer der Miterben ist tot, ein anderer stellte sich stumm. Ein dritter antwortete zwar schnell, aber so kryptisch, dass wir leider nicht zusammenkommen. Und eine früher bekannte Fernsehmoderatorin, die genauso heißt wie eine Miterbin und zufällig auch ganz in deren Nähe wohnt, wies mich freundlich darauf hin, dass sie leider
nicht die Gesuchte bin, aber viel Erfolg bei der Suche.
Für den Fall meines Ablebens bestimme ich Folgendes. Zu meinen alleinigen Erben bestimme ich A. Verwandte meiner Frau und B. Verwandte von mir. Und zwar Dominik Schottner zu 300stel Anteil.
3% von Summe X. Hieße ich Quandt oder Albrecht, wären das locker ein paar 100 Millionen Euro. Aber so nicht. Ich werde nicht verraten, wie viel Geld ich von Heinrich geerbt habe. Auch wenn das immer die erste Frage ist, die ich gestellt bekomme, wenn ich sage, dass ich geerbt habe. Das löst bei den anderen immer etwas aus. Neid, vielleicht. Denn direkt danach kommt oft der Satz, dann bist du ja jetzt reich. Nein, bin ich nicht. Und Steuern habe ich auch gezahlt. Klar, so eine Überweisung aus dem Nichts ist nicht schlecht, das streite ich überhaupt nicht ab. Aber so abgedroschen es klingt, mit Geld kann man sich eben keine Liebe kaufen. Heinrich zum Beispiel hatte, weil er wohl sehr sparsam und kinderlos war, einiges davon angehäuft. Aber wofür war es am Ende gut? Um es 24 eher weniger engen Verwandten zu vererben?
Ich beschwere meine Erben mit folgenden Vermächtnissen, die innerhalb von 3 Monaten nach meinem Tod zu erfüllen sind. Die alte Nähmaschine Gritzner, die als einziges Stück unserer Habe bei der Vertreibung mitgebracht und gerettet werden konnte und uns viel geholfen hat, erhält als Vermächtnis mein Bruder. Dieses Vermächtnis ordne ich an in Gedenken an unsere treue Mutter.
Was für eine Wortwahl. Ich beschwere, ich ordne an. Selbst wenn das normal ist in Testamenten, da liegt ja schon so eine gewisse Schwere drin. Ein Testament als Verpflichtung, dass der nachkommenden Generation etwas jenseits von Geld hinterlassen will. Angeordnetes Gedenken. Die Nähmaschine steht heute übrigens bei meiner Mutter zu Hause gut sichtbar im Flur. Eine schöne alte Maschine aus Metall und Holz mit einem großen Schwungrad und einem gusseisernen Emblem des Herstellers. Jeder, der das Haus betritt, muss an ihr vorbei. Auch auf den anderen Seiten des Testaments lässt Heinrich keine Gelegenheit aus, Anweisungen zu geben, wie mit seinem Nachlass zu verfahren sei. Eine davon besagt, wer der Herr des Verfahrens sein soll. Wer also Heinrichs letzten Willen erfüllen soll.
Ich ordne Testamentsvollstreckung an. Der Testamentsvollstrecker hat für die Erfüllung der Vermächtnisse und Auflagen zu sorgen, für die Berichtigung der Erbschaftssteuer zu sorgen und die Auseinandersetzung unter den Erben zu bewirken.
Der Testamentsvollstrecker ist Heinrichs Kundenberater bei der Bank. Ein sehr freundlicher, vertrauenserweckender, bayerisch sprechender Mann, der sich qua Beruf gut mit Zahlen auskennt und wohl auch gut Häuser verkaufen kann. Ohne zu zögern, spricht er mit mir über seinen ehemaligen Kunden, über das Testament und die kleinen und großen Probleme, die ihm die Vollstreckung und wir Erben bereitet haben. Er erinnert sich gern an Heinrich, aber nein, bitte nicht öffentlich. Ich verstehe das. Über Geld, Tod und auch über das Erben zu reden, fällt vielen schwer, mir auch. Nur, es bringt halt nichts. Außer Bauchschmerzen, wenn ich aufs Konto gucke und dort Geld sehe, mit dem ich hadere. Also gehe ich es lieber offensiv an. Vielleicht hätte mein Großonkel Heinrich das auch mehr tun sollen. Vielleicht hätte er uns verpflichten sollen, dass wir Erben uns innerhalb einer bestimmten Zeit treffen und kennenlernen. Schaffen wir es nicht? Kein Erbe. Das wäre ein echtes Vermächtnis, ein Dienst an der Familie gewesen. Aber die war ihm ja fremd.
Onkel Heinrich teilt auf. Dominik Schottner hat uns über sein Erbe erzählt.
D-Radio Wissen 100.